Langsamfahrt.
Das Magazin rund um die Eisenbahn.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt sie Gregor Atzbach.
Und das heute schon zum 18. Mal. Deutschland ist vor allem für seine Bürokratie bekannt. Es gibt für jeden Mist Vorschriften und Gesetze. Natürlich ist das dann auch so bei der Eisenbahn. Doch bei der Eisenbahn gibt es auch Gesetze und Vorschriften, die nicht immer zielführend sind. Manche kosten einfach nur unnötiges Geld oder verursachen Verspätungen. Darüber reden wir heute. Außerdem wagen wir einen Blick in die Zeitschrift Der Schienenbus. Dort blicken wir heute in den Harz und merken, dass man dort eigentlich schlecht hinkommt. Für eine Tourismusregion eigentlich undenkbar. Ein zweiter Blick ins Heft lässt an vergangene Zeiten erinnern, die langsam wieder aufleben. Die sogenannten Rübenzüge waren früher ein bekanntes Bild im Herbst. Im ganzen Land wurden Zuckerrüben geerntet und per Eisenbahn abtransportiert. Das macht heute wohl der LKW. Dann dreht es sich heute um ein neues Buch. Das TMT-Buch lässt an die Zeiten des Tremper-Monatsticket erinnern. Jugendliche, die in den 1980er Jahren quer durch Deutschland gefahren sind. Wir sprechen über die Zukunft von Printzeitschriften. Bei vielen Tageszeitungen wird ja schon lange gesagt, Print ist tot. Doch die meisten Eisenbahnzeitschriften, an denen ging das irgendwie vorbei. Doch nicht zuletzt auch durch Corona müssen Verlage langsam auch mal überlegen, wie es nun weitergeht. Zum Ende der Sendung blicken wir noch in den Schwarzwald. Der Verein Dreiseenbahn betreibt einen schönen Museumszug, der im Schwarzwald Touren durch eine wunderschöne Landschaft macht. An dieser Stelle begrüße ich noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt und bei Rundfunk Meißner. Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast auf langsamfahrt.de. Wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr auf jeden Fall schon mal keine Ausgabe. Hin und wieder gibt es auch nochmal extra Sendungen, die nicht unbedingt im Radio laufen. Die könnt ihr dann auch hören. Noch ein Ding, Langsamfahrt geht ja genau eine Stunde. Das liegt im Wesentlichen an der Zeit, die man im Radio für eine Sendung nutzen kann. Damit das aber aufgeht, die Rechnung, muss ich Interviews immer wieder ein bisschen kürzen. In der Podcast-Ausgabe gibt es die Interviews übrigens in voller Länge. Also langsamfahrt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Im Hintergrund hören wir übrigens von DJ Tuvik den Titel Die Bahn. Zwischen den Interviews hören wir heute von The Crystal Project den Titel Slide. Ich verweise euch jetzt nochmal auf langsamfahrt.de/18. Dort gibt es zu allen Themen noch weiterführende Links. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft, also eine Institution vom Land Bayern, die den öffentlichen Personennahverkehr ausschreibt, hat in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Eisenbahnrevue International einen Artikel veröffentlicht, in dem es um Vorschriften bei der Eisenbahn geht, die nicht unbedingt zielführend sind. Einige davon verursachen Kosten, andere machen nur Verspätung. Einiges davon könnte man vermeiden, wenn man die Vorschriften etwas anpassen würde. Der ganze Artikel erschien in der Zeitschrift Eisenbahnrevue International, aber auf der Webseite der Bayerischen Eisenbahngesellschaft gibt es eine Ergänzung zum Artikel, der diverse Beispiele nennt, bei welchen Vorschriften es nur Geld kostet oder diese nur Verspätung bringen. Diese Ergänzung geht über mehrere Seiten. Ich habe den Artikel mal verlinkt auf langsamfahrt.de/18, da findet ihr das PDF mit dieser Ergänzung. Und mit diesem Ergänzungsartikel wollen wir uns jetzt auch beschäftigen und fragen mal nach, um welche Vorschriften es denn dabei so geht. Am Telefon begrüße ich jetzt Andreas Schulz. Er ist ein ehemaliger Abteilungsleiter der Abteilung Planung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, aber jetzt im Ruhestand. Hallo, Herr Schulz.
Hallo Herr Herzbach.
Ich habe hier diesen Artikel, reduziert die Richtlinienflut vorliegen. In diesem Artikel sind diverse Beispiele für Richtlinien, die Kosten verursachen oder Kosten auch erhöhen, aber jetzt nicht unbedingt so viel Mehrwert bringen, zum Beispiel auch für den Fahrgast oder um das Ganze wirtschaftlicher zu machen. Was sind denn da so für Beispiele drin?
Ja, um die Kosten zu erhöhen, gibt es das schöne Beispiel einer Weiche in Penzberg, hier südlich von München. Penzberg ist ein Haltepunkt, also normalerweise nur ein einfaches Gleis und ein Bahnsteig. Und es gibt jetzt eine Regelung, eine neue, dass an Haltepunkten keine Züge wenden dürfen. Das ist nur an Bahnhöfen gestattet. Und eine Richtlinie sagt, ein Bahnhof muss mindestens eine Weiche haben. Folglich hat man in Penzberg eine Weiche eingebaut, die nie gebraucht wird, nur um diese Richtlinie zu erfüllen.
Das klingt natürlich nach typisch deutscher Bürokratie. Aber von solchen Beispielen gibt es in Ihrem Artikel noch mehr.
Ja, also ein weiteres Thema ist, dass insbesondere auch die Pünktlichkeit durch zusätzliche Richtlinien sich erheblich verschlechtert hat. Also ein ganz typisches Beispiel ist, dass neue Triebwagen jetzt eine sogenannte Knautschzone haben müssen, die dazu führt, dass bei Aufprall bis 35 Stundenkilometer dass der Innenraum des Fahrzeuges nicht zerstört wird. Und diese Richtlinie führt dazu, dass die Fahrzeuge erheblich schwerer werden, damit langsamer, mehr Energie verbrauchen. Und die Sicherheit, die man dadurch gewinnt, ist relativ gering. Ein Beispiel ist der Unfall in Bad Aibling vor ein paar Jahren, den Sie sicher in Erinnerung haben, hatte schon diese Knautschzonen, die Fahrzeuge hatten das, beide. Und was passiert ist, wissen Sie, also es hat praktisch nichts bewirkt. Das bewirkt nur bei ganz kleinen Geschwindigkeiten und bei denen ist ohnehin die Gefahr, dass irgendwas passiert, relativ gering, weil dort ja der Lokführer meist noch die Chance hat, abzubremsen.
Also ist das so ein Punkt, da bringt die Sicherheit, die das Ganze jetzt mehr bringt, also Knautschzone bringt ja in gewissermaßen auch weitere Sicherheit dazu, im Vergleich zu den Kosten nicht viel mehr.
Genau.
Da man ohnehin bei Eisenbahnen so Massen hat, die dann, wenn dann, aufeinander zurasen, dass es ohnehin nicht viel Knautschzone gibt wahrscheinlich.
Genau, und das führt eben nicht nur zu zusätzlichen Kosten, sondern vor allem zu zusätzlicher Unpünktlichkeit. Das hatten wir beim Regelschienentakt Augsburg, ja, wo dann die Nachfrage gestiegen ist. Jetzt brauchen wir zusätzliche Fahrzeuge. Diese zusätzlichen müssen jetzt plötzlich viel schwerer sein als die bisherigen. Ja, also müssen wir die Fahrzeiten verlängern und gleichzeitig geht die Pünktlichkeit zurück.
Weil der Antrieb im Vergleich zum Gewicht nicht mitgewachsen
genau,
ist.
Genau, genau. Wir brauchen also wesentlich mehr Leistung. Und zweitens, durch das höhere Gewicht wird diese Mehrleistung wieder aufgefressen. Dazu kommen weitere Dinge, die auch immer die Pünktlichkeit stark beeinträchtigen. Das sind zum Beispiel neue Forderungen nach Schiebetritten. Ja, eine Forderung, dass eine Tür erst aufgehen kann, wenn der Schiebetritt ausgefahren ist. Früher war das mal möglich, dass ab einer Geschwindigkeit von 5 Stundenkilometer konnte der Schiebetritt schon ausgefahren werden. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt.
Aber da ist ja auch so der Punkt, wenn man dann doch zu langsam an den Bahnsteig ranfährt, der Schiebetritt, der fährt ja gegen den Bahnsteig, prallt dagegen und fährt dann nochmal 2-3 Zentimeter zurück, dass ich es nicht verkeilen kann. Wenn dann der Zug doch ein bisschen zu langsam am Ende fährt, ist ja dann auch die Gefahr, dass da was abreißt.
Genau, das ist aber auch eine Richtlinie, die zum Beispiel fordert, dass er anstoßen muss. Bei früheren Fahrzeugen fuhr das nur weniger aus, da war der Spalt halt ein bisschen größer. Auch solche Dinge sind heute im letzten Detail geregelt und führen eben zu so grotesken Ergebnissen.
Jetzt schreiben Sie außerdem in Ihrem Artikel, wenn zum Beispiel eine andere Baureihe als die eigentlich eingeplante Baureihe eine Zugfahrt macht, die neue Baureihe, also die jetzt ersatzweise fährt, aber schneller fahren kann als die Baureihe, die eigentlich gefahren wäre, dürfte sie die Geschwindigkeit gar nicht ausfahren, um zum Beispiel Verspätung abzubauen.
Ja, auch das haben wir im Allgäu derzeit, das läuft sogar noch. Dort sollen neue PESA-Triebzüge fahren, zum Beispiel zwischen Kempten und München. Und die sind noch nicht da, verzögern sich, wahrscheinlich auch irgendwelche Richtlinienprobleme. Und deshalb fahren noch die älteren Neigetechnikzüge. Die Neigetechnikzüge können erstens schneller fahren, die fahren 160, die Strecke ist auch so ausgebaut. Und gleichzeitig können sie die Neigetechnik nutzen. Das darf man aber beides nicht verwenden, weil eine Richtlinie sagt, die Züge dürfen nur so schnell fahren, wie im Fahrplan, zum Jahresfahrplan angemeldet. Ja, und die Pessas fahren eben 140 und können nicht neigen. Und folglich muss auch der Neigezug mit 140 und ausgeschalteter Neigetechnik fahren.
Aber da könnte man die Fahrpläne so bestellen, dass beide Triebfahrzeuge fahren könnten.
Offensichtlich geht das nicht, denn in der Praxis fahren die Züge langsamer.
Dann wurden die Fahrpläne halt so bestellt für ja nur die 140. Was natürlich dann trotzdem, wenn dann der schnellere Zug da ist, nicht viel bringen kann.
Richtig.
Außerdem haben Sie einige Punkte zum Thema Bahnübergänge in Ihrem Artikel geschrieben.
Ja.
Es gibt ja hin und wieder mal, dass ein Bahnübergang nicht richtig funktioniert. Dann muss der Lokführer den Bahnübergang sichern. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie geht denn das vonstatten?
Ja, das läuft ja in der Regel so, dass der Fahrdienstleiter auf dem Stellwerk angezeigt bekommt, der Bahnübergang ist gestört. Und in diesem Falle muss der Lokführer vor dem Bahnübergang halten. Es muss der Einschaltkontakt nochmal betätigt werden. Und all das, was gemacht werden muss, wenn der Bahnübergang wirklich gestört ist, also die Schranke offen und das Rotlicht nicht brennt. Die Praxis zeigt aber, dass in der Regel der Bahnübergang selbst in Ordnung ist, sondern nur die Anzeige auf dem Stellwerk nicht funktioniert.
Das kommt aber auch daher, dass zum Beispiel die Glühlampen in den Signalanlagen zwei Glühfäden haben. Irgendwann ist die Glühbirne altersschwach, ein Glühfaden geht kaputt. Der zweite leuchtet noch weiter zur Sicherheit, aber die Störmeldung wird schon ausgelöst, dass zum Beispiel der erste Glühfaden gerissen ist.
Genau. Und auch in dem Fall, obwohl der Lokführer sieht, die Schranken sind unten, das Rotlicht ist an, die Autos halten, muss er trotzdem das ganze Prozedere machen vom gestörten Bahnübergang, dass die Schranken offen sind.
Das könnte man natürlich vereinfachen, wenn dann der Zug an den Bahnübergang rankommt und er funktioniert, dass man zum Beispiel dann nicht nochmal aussteigen muss, um mit einem Schlüsselschalter den Bahnübergang
einzuschalten.
Dann,
so ist es in Tschechien, der muss kurz halten, pfeift, fährt weiter.
Das wäre ja auch eine Möglichkeit, wie man hier mit etwa der gleichen Sicherheit das Ganze ein bisschen beschleunigen kann.
Richtig, und das sind die meisten Fälle, wie gesagt, also ich beobachte das immer wieder, ich schätze, weit über 90% der Fälle ist der Bahnübergang in Ordnung und nur diese Anzeige kaputt. Was auch daran liegt, der Bahnübergang ist ja signaltechnisch sicher, das heißt, die ganze Bahnübergangstechnik ist doppelt vorhanden. Wenn einer ausfällt, dann funktioniert der andere noch, wie Sie es ähnlich auch gerade von der Glühbirne gesagt haben.
Jetzt kommt es hin und wieder mal vor, dass es sogenannte Bahnübergangsketten gibt. Das heißt, es sind mehrere Bahnübergänge innerhalb kurzer Wegstrecke hintereinander. Wenn dann der erste Bahnübergang ausfällt oder einer da drinnen, müssen alle nachfolgenden auch gesichert werden.
Ja, wenn dann, weil alle Bahnübergänge, die hintereinander hängen, sind mit nur einer Glühbirne angezeigt auf dem Stellwerk. Und wenn diese ausfällt oder dieser eine Faden ausfällt, müssen sämtliche Bahnübergänge dann so gesichert werden. Ich kenne einen Fall zwischen Memmingen und Leutkirch, wo dann 5 Bahnübergänge hintereinander so gesichert werden. Der Zug hat dann sofort 10 Minuten Verspätung.
Kommt aber auch daher, dass manchmal die Einschaltpunkte innerhalb der Wegstrecke liegen, in der man dann anhält. Dann wird ein Bahnübergang eingeschaltet, man hält aber an, weil ein anderer Bahnübergang gestört ist. Bis dahin läuft bei dem weiteren Bahnübergang die Zeit ab, dass er wieder aufgeht. Das kommt natürlich auch daher, aber das könnte man rein technisch alles besser miteinander verschalten. Die Technik ist ja da.
Genau. Da haben Sie recht, das ist in der Tat das groteske Folgen, die dann manchmal dann noch dazu kommen.
Das liegt aber dann auch daran, dass die Technik zum Teil einfach alt ist.
Ja, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie schlecht ist, sondern was hier das Problem ist, ist vor allem auch sind die Richtlinien.
Ja, aber gerade mit den überschneidenden Einschaltstrecken, das könnte man natürlich anders anschließen, dass ein Bahnübergang gesichert werden kann, man dafür länger braucht und der nächste nicht gleich wieder aufgeht.
Richtig, also sicher ist technisch auch noch das eine oder andere möglich.
Ja, was haben wir noch? Gruppenausfahrsignale sind bei Personenzugfahrten nicht mehr zugelassen. Das muss man auch erstmal erklären. Also jedes Gleis, aus dem ein Zug ausfahren kann, braucht ein Signal.
Mhm.
Es gibt aber Bahnhöfe, gerade mit älterer Stellwerkstechnik, die zum Teil auch 100 Jahre alt ist, da hat man damals schon überlegt, wie kann man ein bisschen Kosten einsparen und hat sogenannte Gruppenausfahrsignale aufgestellt. Also ein Signal, was für mehrere Gleise gilt, und dann gibt es noch die entsprechenden Zustimmungen, um aus dem eigentlichen Gleis zum Gruppenausfahrsignal vorzufahren, mittels Rangiersignale bzw. mit mündlicher Zustimmung. Funktioniert auch alles, sofern die Person auf dem Stellwerk alles richtig macht. Auch da kann es natürlich zu Fehlern kommen. Aber das kann es in vielen anderen Punkten auch. Und das ist jetzt nicht mehr zugelassen. Jetzt braucht jedes Gleis ein eigenes Ausfahrsignal.
Richtig, ja. Das ist also besonders grotesk jetzt in Schongau hier. Da gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele ganze Reihe Gleise, aus denen man Richtung Landsberg fahren kann. Und für die steht nur ein Signal da. Und dann ist der Fahrdienstleiter da und der muss dann das Abfahrsignal, also diese grüne Kelle, ZP9, wie es heißt, dem Lokführer zeigen und dann darf er fahren. Also das ist geregelt, wenn das Signal auf grün steht, darf er noch nicht fahren, sondern das muss zusätzlich der Fall sein. Und ja, das ist jetzt nur noch bei Altanlagen erlaubt, wenn ein Zug auf der Strecke ist. Das ist bei Schongau-Landsberg bisher der Fall. Da fährt, glaube ich, zweimal am Tag ein Güterzug hin und her. Und jetzt kam der Wunsch der Gemeinde, dass man hier auch, ähnlich wie jetzt ihr Beispiel Korbach, noch 1,5 Kilometer weiterfährt zum Krankenhaus mit den Personenzügen, zusätzlich zu dem Güterzug. Ja, und jetzt hieß es plötzlich, das ist nicht erlaubt mehr für solche Züge. Da kann man dieses Verfahren nicht anwenden. Es muss ein neues elektronisches Stellwerk gebaut werden, Kostenpunkt 17 Millionen Euro, wenn ich recht im Kopf habe. Obwohl alles da ist, um auch ohne diese Investition diese Fahrten durchzuführen. Und auch hier keine Fälle bekannt sind, wo es irgendwelche Unfälle oder Sicherheitsprobleme gegeben hat.
Aber auch da kann man noch dazu sagen, der Plan ist ja eigentlich, diese alte Stellwerkstechnik irgendwann mal abzulösen durch was Moderneres. Da ist ja dann auch nochmal der Punkt Personal einsparen, spart dann auch wieder Geld, wenn das Ganze von irgendeiner Betriebszentrale ferngesteuert wird und gleich mit mehreren Bahnhöfen.
Ja, genau, grundsätzlich soll das irgendwann kommen, aber gerade in Schongau ist das nicht in Planung. Ist auch gesagt worden, in den nächsten Jahren steht das nicht an, weil die alte Technik noch gut funktioniert. Ist nur ein Fahrdienstleiter da, ist also auch personell relativ billig und das will man nicht. Und deshalb muss jetzt, wenn wir diesen Haltepunkt bauen wollen, muss der Freistaat oder aus anderen Quellen dann diese 17 Millionen finanziert werden, damit man den Haltepunkt bauen kann.
Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Andreas Schulz von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Sie sind mittlerweile in Rente, haben lange die Abteilung Planung geleitet und haben diesen Fachartikel geschrieben, wie durch eine Richtlinienflut diverse Kosten entstehen. Den Artikel verlinken wir auch nochmal, langsamfahrt.de. Da stehen auch einige weitere Beispiele drin. Ist auf jeden Fall interessant zu lesen.
Ja, vielen Dank, Herr Atzbach, und einen schönen Tag noch.
Ein regelmäßiger Gast in Langsamfahrt ist Michael Frömming. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Der Schienenbus. Diese Zeitschrift entsteht übrigens ehrenamtlich. Herausgeber ist der Verein Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr e.V. Heute sprechen wir mit Michael außerdem auch über sein Buch, was er kürzlich veröffentlicht hat, und die Zukunft von Printzeitschriften. Ich Telefon begrüße ich jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael.
Hallo Gregor.
Heute reden wir recht viel. Wir haben heute einige Themen rausgesucht. Aber bevor wir über dein Buch und über die Zukunft von Printzeitschriften reden, schauen wir erstmal, was in eurem neuen Heft Der Schienenbus so los ist. Da habt ihr heute einige Themen. Unter anderem geht es um den Deutschlandtakt. Darüber haben wir hier vor einer Weile schon mal berichtet. Aber der Deutschlandtakt, der ist noch nicht so ganz ausgereift. Zumindest fehlt da noch was in puncto Tourismus.
Ja, wir haben mal am Beispiel der Touristikregion Harz. Das ist immer eine sehr interessante touristische Zieldestination. So heißt das ja, mit rund 10 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Das haben wir uns mal angeschaut. Und da gibt es auch eine Initiative vor Ort, die immer wieder gefordert hat, dass man sich den Fernverkehr der Bahn anguckt. Und wir stellen fest, es gibt überhaupt gar keinen Fernverkehr in den Harz, weder aus dem Osten noch in den Westen. Man kann dort eigentlich, oder man kann nur mit Regionaltriebzügen dorthin fahren. Und wenn man sich beispielsweise in Wernigerode mal umschaut, an den Hotels, also vor Corona natürlich, dann sieht man Reisebusse überwiegend aus Berlin oder auch aus Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach, Köln und ich weiß nicht woher. Aber an dem Bahnsteig in Wernigerode, da sieht man Reisende mit großen Koffern schon eher selten. Und das ist ja fragwürdig, warum das so ist. Das hat zu tun mit dem Deutschlandtakt. Man hat das alles wunderbar vertaktet, mindestens im Stundentakt. Aber für den Fernverkehr ist kein Platz mehr. Und es gibt auch offensichtlich niemanden, der das so richtig antreibt, das Thema.
Ist das vielleicht so eine Region, die mit der Bahn gar nicht mehr so viel zu tun hat? Das ist eigentlich auch schwer vorstellbar. Harz und Bahn, da fällt mir ja auch sofort die Schmalspurbahn der Harzer Touristikbahn da ein.
Ganz genau, das ist ja auch nicht ohne Grund ein Publikumsmagnet zum Brockenhoch. Da sind die Touristen massenhaft im Sommer unterwegs. Viele von denen kommen allerdings mit dem Pkw nach Wernigerode oder kommen aus Nordhausen, weil entweder die Anschlüsse auch gar nicht so richtig gut sind oder eben es auch nicht attraktiv ist, von weiter her mit seinem ganzen Gepäck zum Urlaub fahren, in den Harz zum Übernachten zu fahren. Das ist eine eher rein touristisch orientierte Eisenbahn. Das ist auch gut so. Im Westen gibt es das leider nicht mehr. Da gab es ja auch mal eine den Innenharz erschließende Nebenstrecke nach Altenau, die hat man in den 70er Jahren leider, völlig irre muss man sagen, stillgelegt und sofort auch abgebaut. Das wäre sozusagen das Westpendant heute, ein richtiger Magnet, um auch Leute ranzukriegen. Uns geht es aber auch in diesem Artikel darum zu beleuchten, nicht nur den Touristikverkehr innerhalb der Region. Da gibt es im Übrigen jetzt auch eine touristische Kurkarte, die HTX-Karte, wo der Regionalbusverkehr umsonst genutzt werden kann, wenn man übernachtet. Aber eben, man kommt nicht ran an die Region. Und das ist das Problem, was jetzt auch in der Region immer mehr Leute artikulieren. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Ein Harz, bestehend aus Politikern, Landkreisvertretungen, Bürgermeistern und Initiativen. Und die haben das Thema jetzt mal auf die Agenda gesetzt.
Jetzt ist es so, da fehlt häufig die Oberleitung auch im Harz. Ich war da auch schon mal mit dem Zug und ich erinnere mich, nach Nordhausen zu kommen, das war noch ganz gut. Wir sind dann mit der Harzer Schmalspurbahn da irgendwo in Quedlinburg gestrandet und ja, da fuhr dann nicht sehr viel. Und da wieder wegzukommen war ein ziemliches Abenteuer, da fielen dann nur noch Züge aus. Dann mangelt es an Oberleitung. Ist das ein großes Problem oder gibt es da Alternativen?
Ja, das ist erstmal ein Problem, dass man das jahrelang nicht forciert hat, die Oberleitung zu bauen. Das ist jetzt ein Thema. Das wird aber noch Jahre dauern, bis man mal die Strippe gezogen hat. Und für durchgehende Verkehre, da wären ja so Achsen, sagen wir mal, aus dem Ruhrgebiet oder aus Norddeutschland oder eben auch aus dem Rhein-Main-Gebiet Richtung Goslar, Bad Harzburg und weiter über Wernigerode bis nach Halle denkbar. Da müsste man natürlich dann von elektrischer Traktion auf Dieseltraktion umspannen. Das ist in der Tat aufwendig, aber es ist ja nun mal nicht so, dass es das in Deutschland nicht gäbe. Wer von weit her nach Westerland fährt, der spätestens in Itzehoe auch Schluss mit dem Fahrrad, dann wird umgespannt. Auf der Mitte-Deutschland-Achse ist das der Fall und auch nach Oberstdorf. Also das ist kein Ausschlusskriterium, man muss es nur wollen.
Und am Beispiel Oberstdorf kann man sehen, da wird gerade Oberleitung gebaut. Vielleicht ist das ja dann sogar nochmal ein Ansporn, später da nochmal ein Fahrrad zu ziehen.
Ganz genau. Was uns aber auch bewegt in der Region ist, dass der Deutschlandtakt, der ja bundesweit sehr positiv gesehen wird, dass man ja überall einen Anschluss hat, verlässliche Taktzeiten, abgestimmte Züge hat, das ist wunderbar. Für den Harz hat die Initiative Südharz herausgefunden, dass die Anschlüsse, die heute schon knapp sind, insbesondere in Herzberg, Nordheim und in Seesen, dass das in der Zukunft nochmal reduziert wird in der Umsteigezeit. Und jede kleine Verspätung hat dann natürlich den Domino-Effekt zur Folge, dass dann der Anschluss nicht abgewartet werden kann. Es gibt keine Ausweichinfrastruktur mehr. Es ist fast alles an Überholgleisen, die nicht notwendig erschienen, abgebaut worden. Das heißt, die Menschen stehen dann auf dem Bahnsteig 50 Minuten rum und das ist nicht attraktiv. Und da das in der Vergangenheit leider auch schon oft der Fall gewesen ist, spricht sich das rum. Und insofern ist es sehr löblich, dass man enge Takte hat. Wenn dort aber kein Anschluss ist und das öfter passiert, dann wird man die Laufkundschaft verlieren. Und deshalb braucht man auch aus meiner Sicht für den Harz, ebenso wie natürlich für alle Urlaubsregionen in Deutschland, mindestens 1, 2, 3 vernünftige Fernzugpaare. Das muss ja nicht im Stundentakt sein, aber dass man überhaupt mal dorthin kommt und die Region per Bahn auch erreichbar ist.
Ja, vielleicht vormittags einer und nachmittags einer, dann kann man sich schon irgendwie drauf einstellen und kann dann entsprechend seine Reisekette planen, dass man dann mit dem Zug dahin kommt.
Das ist wünschenswert. Ich verstehe, dass es in der Produktion sehr teuer ist und man hat gar keine Fahrplantrassen mehr für einen Fernzug, weil, wie gesagt, durch den engen, guten Regionaltakt und es gibt keine Infrastruktur an Überholgleisen mehr, ist das hier nur noch möglich, wenn man in der einen oder anderen Lage einen Regionalzug rausnimmt. Da kann man aber sich mal in Nordwesten, in Niedersachsen umgucken. An die Nordseeküste hat man ja auch die Kombination des Intercity-Verkehrs mit regionalen Nutzung, zumindest im Abschnitt von Norddeich-Mohle in Richtung Oldenburg-Bremen ja realisiert. So was sind ja Lösungen, das kann man ja mal forcieren und andenken. Aber mir wäre es wichtig, dass man das überhaupt auf den betroffenen Länderebenen mal diskutiert. Es sind ja mit Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 3 Bundesländer, die betroffen sind, die sollten sich mal zusammensetzen.
Und wir reden ja jetzt, wie gesagt, nicht vom Stundentakt, sondern von vielleicht mal 2, 3 Verbindungen am Tag.
Genau.
Für den Anfang. Das kann man ja dann immer noch steigern, wenn es gut funktioniert.
Richtig.
So, wir schauen mal weiter in den Norden. Und da gibt es etwas, ein Phänomen, das gab es früher sehr häufig, vor allem so Spätsommer, Herbst, die sogenannten Rübenzüge. Das waren Güterzüge hinten mit offenen Wagen, die dann voller Zuckerrüben waren. Ist ein Bild, was man in Rheinland-Pfalz früher sehr viel gesehen hat, aber ist fast ausgestorben.
Es ist in ganz Deutschland über 25 Jahre lang ganz aus dem Bild gewesen. Es gab es nicht. Das ist von der früheren Deutschen Bundesbahn spätestens mit Murat C. und DB AG abgeräumt worden, das Thema. Das ist in der Tat auch in der Produktion sehr aufwendig. Man hatte damals argumentiert, man hält Waggons das ganze Jahr vor, die dann lediglich zur Rübensaison genutzt werden. Man muss die inzwischen durch höhere Umweltauflagen sehr intensiv reinigen. Das Abwasser muss auch irgendwo gesammelt werden und das ist natürlich in der Tat sehr teuer. Und da kommt natürlich der billige LKW, der fährt zum Acker ran, es wird aufgeladen und dann fährt man das über sehr, sehr weite Strecken, über voll befahrene Bundesstraßen. Und am Ende werden dann noch mehr Straßen gebaut werden müssen, weil natürlich die Straßen voll sind, unter anderem mit Rübenverkehr. Da ist aber so ein bisschen der Umweltgedanke jetzt auch in dem Bereich angekommen. Und es gibt sowohl in Rheinland-Pfalz im Bereich Alzey schon seit längerer Zeit ein schönes Modellprojekt, wo Rüben wieder verladen werden. Und zwar nicht in diese offenen Waggons, die du besprochen hast, sondern das geht jetzt in Containern. Und das ist auch ein bisschen eine andere Logistik. Und man testet das jetzt gerade auch in Schleswig-Holstein aus. In Jübig, das ist schon fast an der dänischen Grenze, gibt es noch eine Ladestraße. Dort werden auch in moderne Wagen jetzt Rüben verladen. Das geht auch alles ein bisschen flinker mit neuer Technik. Und die fahren in das große, eins der wenigen norddeutschen Zuckerrübenwerke nach Uelzen. Nun ist das Problem in Uelzen, die hatten früher auch viele Gleisanlagen, das ist dann auch natürlich stillgelegt worden, teilweise abgebaut. Der Rest, der noch existiert, wird von der Metronom, von der Regionalbahngesellschaft genutzt zum Abstellen. Dort kann man gar nicht mehr hinfahren. Also fahren die Züge in den Uelzener Hafen. Uelzen am Elbe-Seitenkanal hat tatsächlich einen Hafen, also per Bahn in den Hafen, um von dort mit dem LKW die wenigen Kilometer ins Werk zu fahren. Und da schaut man mal jetzt, ob sich das alles rechnet. Eine Entlastung der Straßen ist es allemal, aber es muss am Ende sich auch irgendwie finanziell darstellen.
Und mit Containern ist das Ganze auch relativ einfach wieder machbar. Die Container, die sind ja genormt. Die können auf der Bahn transportiert werden, die können auf den Laster umgeladen werden oder sogar auf dem Schiff. Das macht es dann vielleicht wieder flexibler, wie das ganze Jahr da Wagen vorzuhalten.
In der Tat. Das Problem ist, dass man in der Fläche ja kaum noch Gleise und Strecken hat, wo man sowas verladen kann. Wir hatten das am Beispiel des Harzes. Wir haben ja heute in Deutschland ein de facto auf das Minimum ausgereizte Schienensystem. Es gibt ja kaum noch die Möglichkeit, irgendwo etwas zu verladen. Und wenn man eine Ladestraße wieder aufmachen möchte, hat man natürlich gleich auch eine Bürgerinitiative, die das gar nicht gut findet, dass man im Sinne der Verkehrswende auch Güter auf die Schiene wieder verlagern möchte.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Du hast ein Buch geschrieben, beziehungsweise, wenn ich das so richtig sehe, ist es sogar dein zweites Buch schon. Das Buch heißt das TMT-Buch.
Ja. Richtig.
Was hat es denn damit auf sich?
Ich muss ja mal gestehen, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer jüngeren Alters mit dem Begriff TMT gar nichts mehr anfangen kann.
Ich auch schon nicht mehr. Ich bin 91 geboren.
Ja, da war das nämlich schon fast zu Ende. Das ist kein Sprengstoff, sondern das ist das Tremper-Monatsticket, also mit M. Und das Tremper-Monatsticket war in den 1980er Jahren und zu Anfang der 90er, da bist du dann gerade auf die Welt gekommen. Bei uns damals, da waren wir dann so ein bisschen jünger, mit 14, 15, 16 Jahren, sehr, sehr beliebt. Das war ein Ticket, das gab es für rund 200 D-Mark. Man konnte in ganz Westdeutschland für einen Monat unterwegs sein. Und das war sozusagen der Türöffner, um von zu Hause mal loszukommen, um dann durch die große Welt zu fahren. Und darüber berichten wir in 17 Geschichten von Mitreisenden, die damals tolle Sachen erlebt haben, von denen heute nicht mehr viel zu sehen ist. Alte, längst ausgemusterte Baureihen, denen wir hinterher gefahren sind und auch Bahnstrecken, wo man unterwegs gewesen sind, die heute schon längst nicht mehr existieren.
Also kann man sagen, ist ein Bildband, der eine Zeitreise durch die 80er Jahre geht?
Ja, es ist ein Bildband, aber es ist auch sind Reisegeschichten. Das sind Geschichten, wie das damals so war, die Bundesrepublik der 1980er Jahre. Also so ein paar Sachen, die kann sich gar keiner mehr vorstellen. Es geht auch so entlang der Strecke. Was ist denn damals, wie ging das denn? Da gab es statt Handy und Smartphones und iPads, gab es dann eben das dicke Kursbuch. Das war die einzige Möglichkeit, sich über Zugverkehre zu informieren. Das heißt in der Tat, jeder von uns hatte damals dieses riesen und schwere Kursbuch in der Tasche. Wenn es geregnet hatte, dann war es natürlich doppelt so dick am Ende und sowas musste man mit sich rumschleppen. Und auch die Verabredungen waren so, dass man sich am Bahnhof getroffen hat. Und wer nicht da war, hat eben Pech gehabt, weil man konnte sich überhaupt gar nicht per Handy verständigen. Das waren Dinge, über die wir berichten. Und ich glaube, gerade für jüngere Leser und Zuhörer ist das etwas, das kann man sich einfach nicht mehr vorstellen. Es war eine geile Zeit und da haben sich viele Leute kennengelernt. Ein Resultat ist, dass die sich damals kennengelernt haben, den Schienenbus gegründet haben vor rund 30 Jahren. Die Zeitschrift, die es ja heute noch gibt.
Ach ja, ist bei so einer Tour entstanden.
Und zwar deshalb, weil es beispielsweise mit dem Luna, das war ein Nachtzug, der fuhr von Dortmund nach München und zurück, der D824-825, da konnten diese Tremper-Monatsticket-Leute für 4 Mark im Liegewagen übernachten. Da gab es dann keine Bettwäsche und nix, auch keine Betreuung. Da gab es einfach nur die Pritsche und man konnte sich eine Decke von zu Hause mitnehmen. Und dann konnte man für 4 Mark da übernachten und das war natürlich für uns toll. Und dann wurde da abends gefeiert, für die Mitreisenden im Nachbarabteil nicht immer zur Freude, aber es wurde sich darüber ausgetauscht, was in Deutschland gerade zu sehen ist. Und über diesen Austausch hat man angefangen, das niederzuschreiben. Das hat man kopiert oder teilweise auf Matrizen noch angefertigt. Und Matrizen ist noch der Vorläufer praktisch der Kopie, wer das gar nicht kennt. Da hat man diese Zettel sich gegenseitig ausgehändigt und dann haben wir gesagt, das machen wir mal richtig professionell und haben dann eine Zeitschrift gegründet, die ja bis heute alle 2 Monate erscheint. Und die Leute von damals treffen sich immer noch.
Ja, also da ist richtig was entstanden daraus. Das TMT-Buch kostet 24,80. Kriege ich das im normalen Buchhandel?
Das ist im normalen Buchhandel überall erhältlich. Das dauert ein bisschen, bis es dann tatsächlich auch ankommt, weil der Verlag Laut und Gleise, das ist rein ehrenamtlich und Hobby, das ist nach Feierabend. Insofern über Buchhandel ist das erhältlich, weil wir auch den Buchhandel unterstützen möchten. Und es liegen ja auch schon Bestellungen vor aus dem Buchhandel. Man kann es aber auch beim Verlag direkt bestellen bei www.lautundgleise.de. Laut und Gleise in einem Wort.
Also unser Buchtipp an der heutigen Stelle, das TMT-Buch, geschrieben von dir und Horst Klein aus Krefeld, so schreibt ihr auf der Internetseite. Ja, 24,80, 125 Farbfotos, 160 Seiten und als Hardcover, also es ist ein richtiges Buch.
Das ist ein richtiger kleiner Schinken, in der Tat.
Ja. Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Punkt. Das Buch und auch eure Zeitung, das ist ja auf Papier gedruckt. Und man sagt ja schon seit Jahren, Print ist eigentlich tot. Die Zeitschriftenlandschaft, die hat sich in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren sehr verändert. Viele Zeitungen machen das alles online über iPads, über Apps, wo man das dann alles online lesen kann. Bei den Eisenbahnzeitschriften hat sich das irgendwie gehalten. Papier funktioniert noch. Aber jetzt durch Corona ist es bestimmt auch nicht besser geworden. Buchhandel hatten lange zu, in den Läden ist sowieso nicht mehr so viel los wie vorher. Wie hat sich denn das verändert bei euch?
Das ist ein spannendes Thema, weil es bewegt sich tatsächlich in der Zeit ziemlich dramatisch. Und Corona ist da möglicherweise ein Beschleuniger von Tendenzen, die vorher auch schon absehbar waren. Also wir beobachten ja auch, dass die jüngeren Eisenbahnfreunde sich heutzutage schon überwiegend über digitale Medien natürlich unterhalten. Die tauschen sich über WhatsApp-Gruppen und andere sozialen Medien brandaktuell aus. Da werden Fotos, die man an der Strecke gemacht hat, sofort ins Netz gestellt und das ist der aktuelle Weg. Nichtsdestotrotz gibt es aber eben auch diejenigen, die etwas in der Hand halten möchten, die wenig Interesse daran haben, dass man Fotos ins Netz reinstellt, die klick und weg dann auch aus dem Bewusstsein schnell wieder weg sind. Die möchten etwas haben, was man im Bücherschrank auch mal dauerhaft hat, wo man nochmal zurückgreifen kann, ohne dass die Webseite abgestürzt ist. Und eher so dieses konventionelle Publikum, das ist etwas, was die Eisenbahnzeitschriften bedienen, gleichwohl da auch natürlich jüngere Fans auch sich engagieren. Und denen ist es auch wert, dass ihre Fotos abgedruckt werden und sie sich dann auch wiederfinden und das auch einen Wert hat, in einem Magazin sich wiederzufinden. Gleichwohl Corona hat den Lockdown, den ersten Lockdown zur Folge gehabt, in dem dann der Bahnhofshochbuchhandel nicht zu erreichen war. Und darunter leiden nicht nur die Eisenbahnzeitschriften, sondern viele, viele Magazine. Was nicht verkauft wird, liegt dann rum und wir müssen natürlich auch gucken, wie wir das Geld verdienen. Und man beobachtet schon auf dem Markt, dass der ein oder andere überlegt, kann das so weitergehen? Ich kann sagen, für den Schienenbus, wir haben uns gerade zusammengesetzt, es wird so weitergehen. Wir brauchen natürlich auch dauerhaft Leser und Abonnenten, damit die Printmagazine existieren können. Aber es ist eine ernste Situation. Und ich glaube, da kann ich auch für andere sprechen. Da muss man genau hingucken, wie das weitergeht.
Wäre denn vielleicht auch für euch die Möglichkeit, dass ihr zusätzlich auch eine Online-Variante anbietet? Weil Print kostet, euer Heft ist anders gedruckt wie andere Zeitschriften. Bei manche Bücher sind schlechter gedruckt wie das. Das ist halbwegs ordentlich eingebunden. Also es ist ja fast ein Buch, ein kleines. Da gäbe es ja da auch die Möglichkeit, da etwas Geld einzusparen an der Menge.
Ja, das haben wir auch intensiv unlängst diskutiert. Ich will auch gar nicht über Details sprechen, weil das teilweise dann ja auch wieder Sachen sind, die sind vielleicht nicht unbedingt für Dritte. Aber das haben wir hin und her überlegt. Da gibt es auch einige Argumente, die dagegen sprechen. Denn wenn man parallel zu den Printmagazinen Online-Magazine reinstellt, dann kann es natürlich sein, dass sich eine bestimmte Kundschaft der jetzt buchlesenden Leser entscheidet, dann lasse ich das Buch dann lieber weg und orientiere mich auf den digitalen Markt. Das ist ja für den Leser alles gut, würde aber bedeuten, dass ja die Produktion für die Magazine pro Ausgabe teurer wird, weil davon ja weniger gebraucht werden. Und am Ende ist es dann so teuer, weil man die Auflage zwar reduzieren kann, aber es gibt bestimmte Grundkosten, wie das Erstellen der Druckvorlagen und. Da gibt es Wechselwirkungen, die uns dazu bewogen haben, dass wir das zumindest erstmal nicht machen, aber das ist für die Zukunft nicht dauerhaft ausgeschlossen.
Jetzt ist ja noch die Möglichkeit, dass Werbung in Zeitschriften noch ein bisschen Geld reinbringt. Andere Zeitschriften, da ist einiges mehr an Werbung drin. Bei euch habe ich jahrelang so gut wie gar keine gesehen. Im letzten Heft ist mal eine Anzeige drin. Ist da auch die Idee da, das vielleicht an der Stelle ein bisschen zu erhöhen?
Das ist etwas, was wir jetzt auch beschlossen haben, um eben diese Corona-Effekte, um denen zu begegnen, dass wir jetzt uns auch diesem Thema geöffnet haben. Wir haben jahrelang gesagt, wenn es nicht sein muss, dann lassen wir das, weil wir natürlich unseren Lesern diesen Platz, den wir für eine Anzeige jetzt vergeben, lieber für Inhalte geben wollen. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch gucken, dass bisschen Geld durch Dritte reinkommt. Und da danken wir auch jedem, der das mit einer Anzeige unterstützt. Und wir wollen das in Maß halten.
Was natürlich auch noch eine Idee wäre, so eine Art Soli-Abo, dass man freiwillig ein bisschen mehr zahlt. wird zwar nicht die Menge an Abonnenten dann umbuchen auf das andere Abo, aber der ein oder andere Euro könnte da schon noch mit reinkommen.
Wäre vielleicht für die Zukunft nochmal eine Idee. Wir haben jetzt uns ein ganzes Wochenende im Team zusammengesetzt und viele andere Varianten auch durchdiskutiert. Wir haben jetzt erstmal beschlossen, und das bleibt und klappt auch, dass der Schienenbus so im Printmagazin weiter existiert, wie die Kundschaft ihn auch verlässlich kennt.
Wer jetzt drüber nachdenkt, die Zeitschrift überhaupt sich zu besorgen, was ist denn euch lieber? Geht in Buchhandel, kauft die da oder abonniert sie bei euch?
Da in dem Fall muss man deutlich sagen, ist das Abo für uns attraktiver, weil der Bahnhofsbuchhandel natürlich auch noch finanziell beteiligt wird am Abverkauf. Da haben wir ein hohes Verständnis für den Bahnhofsbuchhandel, aber in erster Linie geht es im Moment auch erstmal darum, dass die finanzielle Basis der Printmagazine auch gesichert wird, und da ist das Abo natürlich die bessere Variante. Und das kommt dann auch für die Kundschaft direkt nach Hause, ist im Übrigen auch für die Kundschaft günstiger.
Was passiert denn mit den Heften, die da im Buchhandel liegen bleiben und nicht gekauft werden?
Die gehen ins Altpapier. Das ist ja auch so eine Frage des Umweltschutzes. Das ist auch bei Tageszeitungen und allen anderen Magazinen. Am Ende des Tages landet das im Altpapier, leider.
Werden vernichtet, aber ihr kriegt kein Geld für.
Genau. Ja. Also man produziert, wie alle, das ist auf dem Zeitschriftenmarkt ganz üblich, auch bei Tageszeitungen, da wird immer mehr produziert, weil es kann ja auch sein, dass tagesaktuell gerade bei Tageszeitungen mehr abgerufen wird, und dann ist es interessanter für Verlage, dass man da mehr produziert, dass am Ende auch, wenn das nicht alles abgerufen wird, was übrig bleibt, das ist der leider unschöne, vielleicht auch so unter Umweltgesichtspunkten nicht so toller Effekt.
Ja, ist leider auch eine ziemliche Verschwendung, aber ist auch schwierig, das anders zu lösen.
So ist leider der Zeitschriftenmarkt grundsätzlich aufgebaut, ja. Das ist schon immer so.
Ist keine Kritik an euch, das ist ja allgemein so.
Ist aber auch mal gut drüber zu reden, damit man das auch weiß, weil das ist etwas, was ja jeden Tag wirklich unglaublich viel Müll auch produziert, gar keine Frage. Gerade im Tageszeitungsbereich.
Ja, ist auf jeden Fall schön zu hören, dass es weitergeht, auch als Print und vor allen Dingen in der hochwertigen Qualität. Also wenn man das Heft mal in der Hand hat und vergleicht mit anderen Zeitschriften, merkt man schon, das Papier ist hochwertiger, der Einband ist hochwertiger, es fasst sich einfach schöner an.
Ja, danke fürs Lob, wir machen weiter.
Ja, und vielleicht ist ja dann mal die eine oder andere Anzeige drin, aber selbst da kann man ja gucken, dass die dann entsprechend vielleicht sogar den Lesern auch einen Mehrwert bieten.
Genau, wir machen keine Werbung für eine Wäscherei oder ähnliches
Fachfremdes. Ja, muss schon irgendwie passen.
Ganz genau.
Ja, also vielleicht daher hingehend auch ein kleiner Mehrwert. Ja, Michael, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hattest.
Wunderbar, dankeschön.
Und wünsche euch trotz Corona alles Gute, dass eure Zeitschrift immer schön weitergeht.
Und dass deine Sendung gut gehört wird. Vielen Dank.
Podcast boomen seit Corona.
Perfekt.
Dann mach's gut.
Du auch. Tschüss, Gregor.
Auch wenn durch Corona Vereinsaktivitäten stark beschränkt sind, lohnt sich für die Zeit nach Corona doch immer mal wieder, einen Museumsbahnverein vorzustellen. Heute blicken wir in den Hochschwarzwald. Am Telefon ist jetzt Jens Reichelt, geschäftsführender Gesellschafter der Drei-Seen-Bahn. Hallo Herr Reichelt.
Hallo Herr Erzbach, schönen guten Morgen.
Sie betreiben eine Museumsbahn, beziehungsweise betreiben Sie einen Museumszug auf der Bahnstrecke zwischen Titisee und Seebrugg. Sie sagten mir vorher schon, der fährt mittlerweile relativ häufig und ist gerne genutzt.
Ja.
Was kann man sich unter dem denn vorstellen?
Ja, also die Drei-Seen-Bahn, also zunächst mal der Name ist ja vielleicht vielen nicht so ganz geläufig. Das ist der volksmundliche Name sozusagen der Strecke von Titisee nach Seebrugg. Und ja, der eine See ist schon im Namen des Ausgangspunktes, nämlich der Titisee. Der zweite ist der kleine Windfellweiher mitten im Wald. Und dann hat man den größten Schwarzwaldsee, nämlich den Schluchsee. Und weil die Strecke eben halt an den drei Seen entlang führt, hat sie ihr sozusagen auch den Namen gegeben. Und ja, da auf dieser Strecke fahren unsere Dampfzüge inzwischen an etwa roundabout 35 Betriebstagen von Frühjahr über Sommer in den frühen Herbst hinein und eben halt auch im Winter zwischen Weihnachten und Neujahr.
Ihr seid jetzt aber nicht die Einzigen, die auf der Strecke fahren. Wenn ich das richtig sehe, ist da auch noch ganz normaler Regionalverkehr drauf.
Richtig, ganz genau, ja. Die Strecke ist modernisiert worden in den letzten Jahren. Aktuell ist jetzt noch gerade Bauphase für ein neues Stellwerksystem zwischen TTC und Seebrugg. Und dann ist erstmal die gesamte Infrastruktur auch komplett erneuert seitens der Deutschen Bahn. Die Strecke gehört der Deutschen Bahn. Dort fahren Regionalbahnen im Stundentakt. Also man kann auch den Bahnhof Seebrugg sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Und dazwischen rein schieben wir dann unsere Museumszüge.
Und die werden bespannt, wahrscheinlich mit Dampflok?
Ja, die sind im Regelfall mit der Dampflok bespannt, ganz genau. Corona-bedingt sind wir dieses Jahr mit einer historischen E-Lok gefahren. Aber jetzt im Winter werden wir wieder mit Dampf unterwegs sein.
Ja, und da wechselt ihr dann hin und her, je nachdem wahrscheinlich, wie Waldbrandgefahr gerade aussieht und die Dampflok nicht darf.
Ja, das hatten wir noch nicht das Problem, weil dadurch, dass wir trotz relativ trockener Sommer die letzten Jahre leider Gottes, aber wir liegen sehr hoch und dadurch kommt immer mal wieder so ein Hitzegewitter letzten Endes und dadurch sind wir im Gebirge noch etwas, ich sag mal, davor gefeit, bis zur Waldbrandstufe 5 zu kommen. Deswegen, wie gesagt, fahren wir im Normalfall mit Dampf, aber die Loks wechseln, weil wir keine eigene Dampflok haben, sondern da bei befreundeten Vereinen und Institutionen letzten Endes Lokomotiven mieten. Insofern gibt es da auch immer ein bisschen Abwechslung, dass unterschiedliche Loks bei uns zu erleben sind, was es ja dann auch ganz spannend macht.
Aber die Wagen, die hinten dranhängen, die gehören euch und die sind immer die gleichen?
Richtig, ganz genau. Und die Wagen, die wir hinten dran haben, also der Zug ist ein komplett authentischer Zug aus Fahrzeugen, die früher auf dieser Strecke tatsächlich gefahren sind. Das sind zum einen vier sogenannte Donnerbüchsen, also das sind im Prinzip die Standard-Personenwagen aus der Reichsbahn-Ära, Ende der 20er Jahre gebaut und wir präsentieren die Wagen im Zustand der 50er Jahre, komplett originalgetreu, authentisch, so wie sie damals dann aussahen. Und dann ist noch ein vierachsiger Eilzugwagen dabei, also quasi eine Zuggattung höher als der Personenzug, der als Ergänzungswagen quasi im Personenzug mit dabei ist. Und auch der Wagen ist aus der Reichsbahn-Ära, Baujahr 41 und präsentiert sich dann auch im Zustand der jungen Bundesbahn der 50er Jahre. Und es wird noch ergänzt um einen Güterwagen. Die fahren ja selten in Personenzügen mit. Bei uns ist es aber der Fall, weil es auch früher eben genau dieser Wagen oft in Personenzügen auf dieser Strecke mitgefahren ist. Es ist nämlich der weiße Bierkühlwagen der badischen Staatsbrauerei Rothaus, weil die in Seebrugg früher das Bier verladen haben.
Ja, und das macht sich ja dann auch noch gut, gekühltes Bier dabei zu haben.
Absolut.
Wie häufig fährt denn euer Museumszug?
Ja, das sind im Normalfall so um die 35 Betriebstage. Das ist natürlich jetzt durch Corona bedingt, ist natürlich die Frühlingssaison ausgefallen und auch die Sommersaison ein bisschen kürzer geworden. Dann waren jetzt die im Moment gerade die Bauarbeiten für das Stellwerk. Insofern ist es da auch ein bisschen klein, ein bisschen dünner ausgefallen. Aber letzten Endes ist es so, dass wir um die 35 Betriebstage haben. Und das nächste, was ansteht, ist der Winterdampf. Und da fahren wir zwischen 28.12. und 1.1. Und die Fahrpreise, die liegen für eine Familie hin und zurück bei 39 Euro und für eine Erwachsene hin und zurück bei 18 Euro und für Kinder hin und zurück bei 10 Euro. Und ja, reservieren kann man Plätze ab 10 Personen, also ab Gruppengröße sozusagen, kann man bei uns reservieren. Und ja, speziell, wenn dann Schnee liegt zu der Jahreszeit nach zwischen Weihnachten und Neujahr, ist es halt bei uns schon wirklich ja, wunderschön.
Liegt denn häufig Schnee im Winter? Also auch mittlerweile noch?
Ja, also wir haben schon im Winter nicht selten, also der letzte Winter war jetzt eher schwach, aber wir hatten den Winter davor, hatten wir über den Winter immer Schnee und dann auch nicht selten bis zu einem halben Meter, der bei uns liegt. Das ist die höchste Strecke im Streckennetz der Deutschen Bahn. Also wir sind auch Deutschlands höchste Museumsbahn. Und Seebrugg liegt auf 953 Meter über dem Meer, also das ist schon ziemlich hoch. Und über den Jahreswechsel ist es immer so ein bisschen Glückssache. Wir hatten Schnee über den Jahreswechsel, wir hatten auch schon einen halben Meter Schnee über den Jahreswechsel, aber meistens ist es tendenziell so, dass um Weihnachten rum es nochmal so ein bisschen wärmer wird und erst Anfang Januar dann der richtige feste Schnee kommt, der dann auch über längere Zeit im Hochschwarzwald liegen bleibt.
Jetzt schreibt ihr auf eurer Internetseite, diese Strecke zwischen TTC und Seebrugg war die erste, die im Funkleitbetrieb als Versuch eingeführt wurde. Da soll jetzt ja demnächst auch ein neues Stellwerk kommen. Das ist ja dann auch so ein Stück Geschichte oder technische Geschichte, die dann verloren geht.
ja, die ist schon verloren. Also die Technik ist schon ausgebaut und abgebaut. Und wir haben, als wir jetzt die E-Lok im Sommer da hatten und die ging jetzt dann Ende August beziehungsweise Anfang September zurück nach Stuttgart, wo wir sie hergeholt hatten. Und der letzte Zug, der überhaupt im Funkleitbetrieb fuhr, den sind wir gefahren. Und insofern haben wir da nochmal stilvoll von diesem System und von diesem Verfahren Abschied genommen. Ja, und damit geht jetzt auch eine Ära zu Ende. Man hat das damals, es war ein Pilotprojekt, um Nebenstrecken wirtschaftlicher zu gestalten. Und da hat man diese Betriebsform als Pilotprojekt der seinerzeitigen Bundesbahndirektion Karlsruhe eingeführt.
Also Funkleitbetrieb muss man sich so vorstellen, an der Strecke stehen keine Signale. Man kriegt mündlich die Fahrerlaubnis bis in den nächsten Bahnhof, halt alles über Funk, wird natürlich auch aufgezeichnet, dass wenn ein Unfall passiert ist, man sich die Mitschnitte anhören kann. Und die Weichen, schreibt ja auch, waren Rückfallweichen. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie auf der Modellbahn, wenn man die Weiche falsch rum befährt. Das geht ja auch ohne Probleme. Da gibt es auch richtige Weichen, die das können.
Genau, richtig. Also beim normalen Weichen, wenn man sie verkehrt rum befährt, also vom Herzstück her sozusagen in Richtung Spitze, aber von der Richtung, in die sie nicht gestellt ist, dann macht man normalerweise die Weichenschlüsse, gegebenenfalls auch die Zunge kaputt. Und bei Rückfallweichen ist eine Gasfeder dazwischen und da kann man dann quasi mit dem Radsatz die Zunge einfach beiseite drücken, das Zungenpaar, und insofern macht man dort die Weiche dann nicht kaputt, da geht das genau. Dadurch brauchte man in den Kreuzungsbahnhöfen weder Weichenstellen noch ein Stellwerk noch irgendwas, weil die Weichen sich da quasi selber gestellt haben.
Ja, und alles wurde verwaltet vom Stellwerk in Titisee.
Genau.
Und das ist, wenn ich das mir richtig angeschaut habe, auch nur eine Stichstrecke, also die führt am anderen Ende in Seebruck, endet sie auch und geht nicht noch weiter.
Ganz genau, ja.
Ist dann
also die Strecke hätte ursprünglich mal bis St. Blasien erweitert werden sollen, die ist ja 1926 eröffnet worden. Und dann kam leider die Weltwirtschaftskrise und danach dann das Dritte Reich und dann der Krieg. Und insofern ist aus diesen, sag ich jetzt mal, geschichtlichen Gründen dann der Weiterbau nach St. Blasien letzten Endes unterblieben. Und deswegen blieb die Strecke dann eigentlich unvollendet und deswegen blieb Seebruck der Endpunkt.
Ja, gibt ja einige Strecken, wo das der Fall war, wo dann der Krieg dazwischen kam. Jetzt ist aber der Endpunkt trotzdem Seebruck und den Bahnhof Seebruck, den habt ihr quasi übernommen und baut ihn zu einem Freilichtmuseum aus.
Genau, das ist richtig. Also wir haben die Gleisanlagen, das ganze, ja, ich sag mal, Bahnhofsareal, wenn man so will, das haben wir gepachtet von der Deutschen Bahn, alle Gleisanlagen und alle baulichen Anlagen darauf in unser Eigentum übernommen. Die Gleise sind zwischenzeitlich auch komplett durchsaniert und auch die Geländerarbeiten schreiten Stück für Stück voran, sodass das Ganze jetzt zunehmend wieder so aussieht wie in der Nachkriegszeit, also eine wirklich schöne ländliche, authentische Bahnhofsanlage. Und das Besondere ist einfach, dass wirklich noch alle Anlagen komplett vorhanden sind und auch das ganze Umfeld. Seebruck liegt mitten im Grünen, also da ist kein Ort drumherum. Da gibt es vielleicht 4, 5 Häuser ringsherum und das war's. Also insofern präsentiert sich das gesamte Bahnhofsumfeld so wie früher und es ist eben halt im Hintergrund kein Großparkplatz oder kein Lidl oder kein Edeka. Also von dem her hat man wirklich ein unverfälschtes Bild einer Bahnhofsanlage dieser Ära und das ist halt in Deutschland einmalig. Und das Gebäude, da sind wir jetzt gerade in der Finanzierungsphase und das wird dann, wenn es saniert ist, der erste Bauabschnitt für eben jenes Freilichtmuseum hier.
Und in dem Bahnhof habt ihr dann auch wahrscheinlich eure Fahrzeuge abgestellt?
Ja, ganz genau. Also im Bahnhof sind alle unsere Fahrzeuge abgestellt, sowohl die Personenwagen als auch diverse Güterwagen, die wir haben. Und die Güterwagen sind letzten Endes ja auch nach einem ganz bestimmten Sammlungskonzept zusammengetragen oder werden noch zusammengetragen. Und das ist letzten Endes schon ein bisschen die Vorhut für das zukünftige Freilichtmuseum, wobei es da, man sollte vermuten, um Eisenbahn geht. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Eisenbahn ist dann eigentlich nur die Hintergrundgeschichte. Das, was wir eigentlich zeigen, ist etwas völlig anderes. Wir zeigen eigentlich die gesellschaftliche Entwicklung zwischen Vorkriegsgesellschaft und unserer heutigen Gesellschaft am Beispiel dieser Jahre 45, 60. Und das am Beispiel des ländlichen Bahnhofs, und da lassen sich viele dieser gesellschaftlichen Entwicklungen ganz, ganz wunderbar aufzeigen, weil der Bahnhof damals halt noch Dreh- und Angelpunkt dieses gesellschaftlichen Lebens war. Und das sind genau die Themen, die wir zeigen und da bildet dann einfach die Eisenbahn und der Bahnhof eigentlich nur die Hintergrundkulisse. Was man vielleicht noch sagen kann, also das, der erste Ausbauabschnitt jetzt im Moment wird ja kein Freilichtmuseum, sondern das Gebäude ist ja dann, da spielt sich ja das Museum im Inneren ab.
Jetzt habt ihr noch eine E-Lok, die E44 1170 und wollt da einen authentischen Eilzug mit anbieten. Für das Projekt sammelt ihr zurzeit noch ein bisschen Geld. Was habt ihr denn da vor?
Ja, genau. Also wir haben eine E44, die ist im Prinzip Bauart ähnliche Loks sind seit 1936 bei uns gefahren. Also insofern vollkommen authentisch und auch schon zu der Zeit, wo Dampfloks fuhren. Und unsere Lok ist zwischen 1960 und 1979 bei uns heimisch gewesen und ist also wirklich die Höllentallok als E-Lok schlechthin. Und sie wird derzeit wieder aufgearbeitet, soll hoffentlich bis Ende nächsten Jahres dann wieder einsatzfähig sein. Und dann wird das Ganze ergänzt um einen kompletten authentischen Eilzug aus der Reichsbahn-Ära, sodass wir dann also quasi für die Strecke Tegesee-Seebrugg den Personenzug mit zwei Achsern haben und für weitere Fahrten dann einen kurzen Eilzug mit drei Wagen plus Pack- und Postwagen. Und da wollen wir dann eben halt Fahrten anbieten, die weiter weggehen. Und das sind dann Dinge, die mit Dampf aufgrund von Geschwindigkeit und Wassernehmen irgendwann einfach nicht mehr sinnvoll darstellbar sind. Und das wird das Betätigungsfeld für die E-Lok sein. Das werden einerseits Eventveranstaltungen sein, sodass wir über die Höllentalbahn auch von Freiburg oder von Titisee her nach Seebrugg fahren und das zu verschiedenen Themen in verschiedenen Jahreszeiten Veranstaltungen sind, die dann in Verbindung mit unserer Gastronomie in Seebrugg und einem entsprechenden Abendessen dann sind, mit einem schönen Rahmenprogramm drumherum. Das ist das eine. Das zweite ist, wir werden Tagesausflüge anbieten, aus der Tourismusregion Hochschwarzwald hinaus einmal in der Sommerzeit dann nach Konstanz an den Bodensee und dort kann man dann den Tag verbringen mit einer Stadtführung oder auf eigene Faust oder mit einer Rundfahrt über den Bodensee oder mit einem Besuch der Blumeninsel Mainau. Und dann ist man am Abend wieder rechtzeitig zum Abendessen im Hochschwarzwald zurück. Und das zweite Ziel sind im Prinzip Triberg und die Vogtsbauernhöfe, also der Bereich rund um die Schwarzwaldbahn, der landschaftlich auch wunderschön ist. Und die Vogtsbauernhöfe und Triberg bieten ja auch touristisch einiges an Möglichkeiten, um den Tag zu verbringen. Und auch da ist man dann abends wieder zurück. Und ja, ich sag mal, dass unser Starprodukt in dem Bereich wird dann eine Tagesrundreise sein von Seebrugg über Titisee und Freiburg, also Dreiseenbahn, Höllentalbahn, dann die Rheintalbahn nach Offenburg, dann das Kernstück der Schwarzwaldbahn, also von Offenburg nach Donaueschingen und dann von Donaueschingen über Titisee wieder nach Seebrugg, also eine Rundreise, wo man nur das kurze Stück Titisee-Seebrugg zweimal befährt. Und dieser Zug, da wird dann auch zukünftig unser Speisewagen eingesetzt werden, weil man den ganzen Tag unterwegs ist. Und da geht es uns wirklich darum, sehr detailverliebt und sehr kleinteilig die damalige Reisekultur, den Stil des damaligen Reisens in all seiner Vielfalt wieder aufleben zu lassen und das eben mit diesen schönen alten Damen, nenne ich sie jetzt mal, also mit den alten Reisezugwagen aus längst vergangener Zeit und eben halt auch natürlich durch traumhafte Landschaft, weil die Strecken, die ich aufgezählt habe, da jagt dann ein landschaftliches Highlight eigentlich das nächste.
Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Gegend, durch die ihr da fahren wollt. Wie sieht es denn aktuell aus mit der Aufarbeitung? Ihr sammelt auf jeden Fall gerade viel Geld.
Richtig, ganz genau. Also einen großen Teil werden wir schon selber tragen und investieren, aber ein Teil ist eben halt auch geplant, dass er über Drittmittel reinkommt, über Spenden oder über Sponsoren. Wir haben da eine eigene Landingpage, wo man sich das Konzept und auch die Fahrzeuge und auch, ich sag mal, unsere Gegenleistung, wenn jemand eine Spende gibt, angucken kann. Das ist die Seite www.e44170w.de und da kann man sich komplett über das Projekt informieren. Und es ist schon einiges an Geld zusammengekommen. Insofern sind wir bei der E-Lok schon relativ weit fortgeschritten und dann kommen als nächstes dann Stück für Stück die Wagen dazu.
Das klingt doch auf jeden Fall, wenn das dann mal fertig ist, nach tollen Ausflügen, die sich auf jeden Fall mal lohnen mitzumachen. Allein diese Rundfahrt durch den Schwarzwald finde ich sehr interessant. Dann danke ich Ihnen, Herr Reichelt, Geschäftsführer der Dreiseenbahn.
Sehr gern geschehen.
Das war Langsamfahrt, Ausgabe 18. Ich verweise an dieser Stelle gerne nochmal auf den Podcast. Dort gibt es die Interviews übrigens in voller Länge. Also Podcast ist ein bisschen länger wie nur eine Stunde. langsamfahrt.de/18 bzw. Ausgabe 18. Dort gibt es auch zu allen Themen weiterführende Links, den Podcast und die Musik. Wir hören übrigens im Hintergrund von DJ Tuvik den Titel Die Bahn. Und zwischen den Interviews haben wir heute von The Crystal Project den Titel Slide gehört. Ich verabschiede mich nun von unseren Radiosendern Radio Unerhört Marburg, Radio Darmstadt und Rundfunk Meißner. Ich bin Gregor Atzbach. Auf Wiederhören.